Κάνε. Liebe Geschwister, mit berühmten Menschen verbinden wir oft auch ihre besonderen Lebensleistungen. Wir haben vor 2 Wochen auf der Gemeindefreizeit öfter mal an Martin Luther gedacht. Ich habe heute auch mal seine Rose angesteckt hier. Martin Luther, er ist bekannt. Und wenn wir so an Martin Luther denken und an seine Lebensleistung, dann fallen uns wahrscheinlich so spontan gleich ein paar Dinge ein. Was fällt uns ein zu Martin Luther? Ja, er hat die Bibel ins Neue Testament, das Neue Testament auf der Wartburg, aber dann auch die ganze Bibel in die deutsche Sprache übersetzt. Haben wir vor 2 Wochen ja mehrmals daran gedacht. Er hat am 31. Oktober 1517 sozusagen den Startschuss gegeben für die Reformation, indem er diese 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg annagelt. Martin Luther hat eine Reformation begonnen, die weit über unser Land hinausging. Eine Wiederentdeckung des Evangeliums nach einer Zeit, in der es oft nicht mehr bekannt war. Wenn wir jetzt so spontan nachdenken, was würde uns einfallen, wenn wir an Mose denken? Was wäre so das, was wir sofort mit Mose verbinden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Erste, was mir bei Mose einfällt, fast schon so wie ein Nachname, ist Gesetz. Bei Mose fällt mir ein, ja, das ist der Mann, der vom Sinai herab die 10 Gebote auf den steinernen Tafeln herunterträgt. Das ist vielleicht die häufigste Darstellung auch mal von Mose auf Bildern. Ja, man kennt ihn als den Mann, der das Gesetz bringt. Und das ist richtig. Und umso mehr habe ich in der Predigtvorbereitung gestaunt, dass das Gesetz in unserem Predigttext heute, der um Mose geht, in Hebräer Kapitel 11, noch nicht einmal erwähnt wird. Mose wird uns in der Reihe der berühmten Glaubenshelden vorgestellt. Und das ist, was ihn auszeichnet. Was der Hebräerbriefschreiber sagt, das ist das Erste, das Wichtigste, was Mose ausmacht. Er ist ein Mann des Glaubens, ein Mann des Evangeliums, ein Mann des rettenden, richtigen, wahren Glaubens und sein Glaubensvorbild, wie wir es jetzt hier in Hebräer Kapitel 11 lesen und hört auf Gottes Wort in den Versen 23 bis 29, die hier in diesem doch etwas längeren Teil dieses Kapitels von Mose sprechen. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Pascha gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Kein einziges Mal wird hier das Gesetz erwähnt, aber wie oft lesen wir hier vom Glauben, der Moses Leben prägt und ihn zum Glaubensvorbild macht, und zwar im Besonderen durch seine Entschlossenheit und durch seine Furchtlosigkeit. So habe ich diese Predigt auch überschrieben: Furchtloser Glaube. Wir wollen heute auch nur die erste Hälfte dieses Textes ansehen. Ich hatte eigentlich das Ganze vorgehabt, aber gemerkt, dass wäre dann doch zu viel geworden. Und dann in der nächsten Predigt zum Thema die zweite Hälfte. Ein erstes: Furchtloser Glaube versteckt den Segen. Furchtloser Glaube versteckt den Segen. Klingt ein bisschen eigenartig, aber wir werden da hier in Vers 23 ein bisschen drauf blicken. Denn Moses Glaube wird ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt. Dabei ist schon diese Wiege sichtbarer Ausdruck des Glaubens von Moses Eltern, Amram und Jochebed. So hießen die. Viele kennen wahrscheinlich die Namen gar nicht mal so präsent, weil uns die gar nicht so häufig erwähnt werden, aber wir wissen, wie sie hießen. Und ihnen war es eigentlich vom Pharao verboten worden, und der Hebräerbriefschreiber setzt so das bisschen voraus, dass man die Geschichte kennt, vom Pharao verboten worden, ein männliches Kind überhaupt zu behalten. Sie sollten einen männlichen Nachkommen, die Israeliten, zu dieser Zeit sofort nach der Geburt in den Nil werfen und ermorden. Und die beiden haben bereits zwei Kinder. Sie haben Aaron und Miriam, die beiden älteren Geschwister von Mose. Und jetzt kündigt sich ein neues Kind an. Jochebed wird schwanger. Und das in einer Zeit dieser furchtbaren Bedrängnis, in der Pharao dieses Gesetz erlassen hat, jeder männliche israelitische Nachkomme soll sofort nach der Geburt getötet werden. Nur die Mädchen sollten verschont bleiben. Wie mag es den Eltern gegangen sein in dieser Zeit? Wir lesen dazu nichts, aber wenn man sich das mal so vorstellt, in dieser Zeit dieser äußersten Bedrängnis wird Jochebed schwanger. Freuten sie sich auf ihr neues Kind? Ich weiß, wir haben Schwestern in unserer Mitte, die ein Baby unter dem Herz tragen, und ich denke, ihr freut euch. Ja, das ist so ein Moment. Ach, Gott hat uns wieder mit einem neuen Kind beschenkt. Wie herrlich. Aber wie geht's den beiden? Beten sie vielleicht dafür, dass Gott ihnen gnädig ist und ihnen noch ein Mädchen schenkt und sie dieser furchtbaren Situation entgehen können, mit der sie konfrontiert sind? Was sollten sie tun, wenn es dann doch ein Sohn wird? Ultraschall und wir feiern das Geschlecht unseres Kindes, solche Geschichten gab es damals nicht. Man wusste ja nicht, was kommt. Sie wussten es nicht. Wie mag diese Zeit gewesen sein? Ich kann mir gut vorstellen, die waren bange und haben gebetet. Aber schließlich kommt dieser Tag der Geburt und ein kleiner Junge erblickt das Licht der Welt. Wahrscheinlich hat er in den ersten 3 Monaten von diesem Licht der Welt gar nicht viel mitbekommen, denn die Welt um ihn ist finster. Und sie trachtet nach seinem Leben. Und deshalb verstecken ihn die Eltern lieber. Sie tun das nicht aus Furcht vor dem Pharao, sondern sie tun das im Glauben an Gott. Furchtlos. Hört noch einmal Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Furchtloser Glaube versteckt diesen Segen, den sie von Gott empfangen haben, um ihn zu schützen. Ja, Gott hat die Familie mit einem Sohn beschenkt. Meistens war das ein ganz besonderer Anlass zur Freude. Aber hier sind sie Gott dankbar. Und sie müssen alle Kraft ihres Glaubens zusammennehmen und furchtlos sich dem Gesetz des Pharao widersetzen. Und das tun sie. Mose ist ein Segen Gottes. Er muss bewahrt werden. Und sie versuchen ihn mit aller Kraft zu schützen. In dieser grausamen, menschenverachtenden Zeit, in der sie leben, bedeutet es für sie als Eltern, dass sie ihr Kind verstecken müssen. Sie können sich nicht öffentlich freuen. Sie können es vielleicht nicht mal groß erzählen, hey, wir haben einen Sohn bekommen, wie schön. Sondern sie verstecken ihn. Wieso gehen sie dieses Risiko ein? Die Eltern von Mose sind bereit, ihr eigenes Leben zu riskieren. Und davon gehen wir mal aus, dass Pharao streng war, um Gottes Wegen zu folgen. Und ihre Entscheidung ist klar, sie wollen dieses Kind retten, koste es, was es wolle, egal welche Konsequenz es hat. Und das ist nicht nur ihre persönliche, private Entscheidung, sondern sie wissen, es ist Gottes Wille. Wir lassen dieses Kind nicht im Stich. Gott hat es uns geschenkt, es ist ein Segen an uns. Wir können dieses grausame Gebot des Pharao nicht befolgen. Es geht nicht. Es ist gegen Gottes Willen, dass wir ein Kind töten. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wo ist denn da eigentlich dieser ganz große Glaube? Mal ganz ehrlich, selbst in der Natur, selbst Tiere stellen sich schützend vor ihre Jungen und lassen es nicht zu, dass sie einfach geraubt werden. Ich habe gerade in der letzten Woche ein interessantes Spektakel gesehen, wo quasi Luftkrieg über dem Wald war. Ja, da war ein Milan unterwegs und ein Sperber und dann waren da noch so ein paar Krähen und die haben ihre Brut verteidigt. Die wussten, dass hier Gefahr ist für ihre Jungen. Tiere tun das. Und ihr Bestreben, Mose zu retten, scheint erstmal ja auch ein ganz natürlicher Zuneigung zu entsprechen, aber der Heilige Geist schreibt es hier ganz eindeutig ihrem Glauben zu. Und so sollen wir Gott entgegen unserer natürlichen Neigung gehorsam sein, wie wir das paar Verse vorher gelesen haben bei Abraham, der Isaak opfern sollte. Was für eine Herausforderung, das im Glauben zu tun, komplett gegen jede natürliche Neigung, aber wir sollen Gott auch im Einklang mit unserer natürlichen Zuneigung gehorchen. Durch den Glauben, wie Mose von seinen Eltern das erlebt und die ihn verstecken, im Einklang auch mit natürlicher Empfindung. Wir können also nicht sagen, Glaube geht immer gegen das, was wir natürlich empfinden. Ganz im Gegenteil, hier ist es im völligen Einklang mit dem, was ein Mensch ganz natürlich empfindet für sein Kind. Und wenn sie dann als Eltern Amram und Jochebed dastehen und sich diesen kleinen Moses so angucken, dann sehen sie, dass das Kind schön war, heißt es hier. Vielleicht denkst du jetzt wieder, hast du schon mal Eltern gesehen, die irgendwas anderes über ihr Baby denken? Ja. Also Eltern finden ihre Kinder immer schön. Ja? Aber hier scheint es doch etwas mehr zu sein, als nur so diese äußere Zuneigung und ach, unser Kind ist sowas Schönes, wir freuen uns so, wir sind ein herrliches Baby, sondern es ist etwas mehr noch. Stephanus erwähnt das in Apostelgeschichte 7, Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm, heißt es dort in unserer Übersetzung. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Er war Gott angenehm. Und dieses Wort, das dort für angenehm steht, ist genau das gleiche, das hier steht für schön. Ja, er war in Gottes Augen schön. Mose war für Gott schön. Und Calvin kommentiert hier, allein die Eltern Moses werden zu seiner Rettung auch nicht durch ein oberflächliches Mitleid und bloßes Wohlgefallen an seiner Schönheit veranlasst worden sein. Vielmehr muss an dem Knäblein seine künftige hohe Bestimmung haben ahnen lassen und im Zusammenhang damit die Hoffnung auf Befreiung belebt haben. Dass sie schon so ein bisschen gesehen haben, hier ist einer, der ist wirklich ein Geschenk Gottes. Gott hat in den etwas hineingelegt und sie haben es irgendwie gemerkt und gesehen, dass er in Gottes Augen schön ist. In Gottes Augen ein besonderer Knabe mit einer hohen Berufung. Und ich gehe mal davon aus, dass sie keine spezielle Offenbarung hatten, denn es wird nirgends etwas dergleichen erwähnt. Also, dass Gott ihnen gesagt hätte, das ist der, den ich erwählt habe für einen besonderen Dienst. Wenn das so gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich was davon lesen. Aber sie haben das wahrgenommen. Mose ist schön. Er ist schön für Gott. Und vielleicht ist gerade diese Schönheit schon so ein Anzeichen göttlichen Wohlgefallens, ein Zeichen, dass Gott mit diesen Menschen etwas Besonderes vorhat. Gerade die wenigen Verse vorher in Vers 21 und 22 wird so ein bisschen auch von Josef berichtet. Er war auch schön, ein schöner Jüngling, der dann für die Rettung des Volkes Israel von besonderer Bedeutung ist und dann das Volk auch nach Ägypten bringt, wo es überlebt in dieser Hungersnot. Er war auch schön. Mose ist wieder schön. Es verbindet ihn so ein bisschen mit Josef ein klein bisschen. Aber wie auch immer, sie brauchen für ihre Entscheidung diesen Knaben, diesen Sohn, den sie nach Gesetz nicht behalten dürfen, zu verschonen. Sie brauchen Glaubensmut und Furchtlosigkeit. Und genau diesen furchtlosen Glauben beweisen Amram und Jochebed. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Sie fürchten sich nicht vor dem König Ägyptens. Und diese Furchtlosigkeit ist nicht der Grund, sondern die Folge ihres Glaubens, weil sie Gott glauben. Aus einer der Menschenfurcht überlegenen Gottesfurcht heraus widersetzen sie sich dem königlichen Erlass. Sie fürchten Gott mehr als den Menschen. Sie fürchten Gott mehr als den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, den Pharao. Und unser Schreiber überspringt dann, was nach diesen 3 Monaten geschieht. Aber uns ist es bekannt. Der Druck, der auf den Eltern lastet, wird ihnen offensichtlich auch zu viel. Und sie geben ihm ein Stück weit nach. Sie legen Mose in dieses Körbchen. Sie dichten es ab und legen ihn in den Nil. Calvin bemerkt dazu, ihr Glaube ist also offenbar bald ins Wanken gekommen und sogar zusammengebrochen. Wenigstens lassen sie, indem sie das Kind an das Ufer des Flusses legen, ihre Pflicht ganz außer Acht. Aber uns kann es umso stärkere Aufmunterung dienen, wenn wir vernehmen, dass selbst ein schwacher Glaube Gott dermaßen wohlgefällt, dass ihm etwas so Großes wie die Bewahrung Mose, wovon die Befreiung des Gottesvolkes abhing, gewährt wird. Moses Eltern sind furchtlos gläubig, aber sie sind keine Superhelden. Aber sie sind ein großes Vorbild auch darin, wie sie sich dem Gesetz des Königs widersetzen, das so gegen Gottes Gebot steht. Der furchtlose Glaube von Moses Eltern versteckt diesen Segen, den sie von Gott empfangen haben. Und dieser furchtlose Glaube ist etwas, was sie dann auch an ihren Sohn Mose weitergegeben haben. Das bringt uns zu dem zweiten Punkt. Das ist auch der zweite große Punkt in dieser Predigt und es kommen noch 3 Unterpunkte. Furchtloser Glaube verweigert die Sünde. Furchtloser Glaube verweigert die Sünde. Nun, in seiner Vorsehung bewahrt Gott Moses Leben. Ihr kennt alle diese Begebenheit. Er liegt dort in diesem Körbchen am Nil. Miriam passt so ein bisschen auf, was passiert, die große Schwester. Und die Tochter des Pharaos, die in der Nähe da zum Baden ist, sie hört diesen schreienden Jungen und erbarmt sich über ihn. Und statt im Nil zu ertrinken und dort vielleicht von Krokodilen gefressen zu werden, wechselt Mose schließlich als junger Knabe in die Höhle des Löwen. Er wechselt in den Palast Pharaos, des Mannes, der ihm eigentlich nach dem Leben trachtete, des Mannes, der eigentlich gar nicht wollte, dass er überlebt. Und dort wächst er dann wohl behütet und umsorgt auf. Besser konnte man es wahrscheinlich in der damaligen Zeit nicht kriegen. Er hat Reichtum, Wohlstand, eine exzellente Bildung wird ihm zuteil. Er wird in aller Weisheit der Ägypter unterwiesen. Ihm steht die Welt offen. Also mehr war damals nicht möglich. Und die Ägypter sind bis heute berühmt für manche Dinge, die sie konnten. Ja, wer baut heute noch solche Pyramiden? Und andere Dinge, die sie auch konnten, waren schon sehr erstaunlich. Also die Fähigkeit, Wagen zu bauen und Boote und ähnliche Dinge, also die waren richtig weit fortgeschritten. Eine hochentwickelte Kultur der damaligen Zeit. Und Mose sitzt an dem Ort der Macht dieser Kultur. Er wird dort ausgebildet, es geht ihm gut. Es fehlt ihm an nichts. Jetzt vergehen 40 Jahre seit dieser Begebenheit. Ich möchte vielleicht vorher nochmal an einen Vorgänger von Mose erinnern, nämlich an Josef, der im Grunde auch einige Zeit vorher auch an diesem Hof des Pharao war, als zweiter Mann neben dem ägyptischen Herrscher. Und für ihn scheint es damals auch möglich gewesen zu sein, zur Zeit Josefs, dass er diese Position auslebt, ohne den Glauben zu verleugnen. Er lebt als Stellvertreter praktisch des Pharao. Er führt die Amtsgeschäfte zu dieser Zeit der Hungersnot. Und er tritt ein für das Volk Gottes, dass der Stammvater Israels und seine Familie, dass sie nach Ägypten kommen, um dort sich anzusiedeln und dort einen Ort zu haben, an dem das Volk Gottes bewahrt wird. Aber diese Zeit hat sich komplett verändert seit Mose. Und so beginnt ja auch das zweite Buch Mose. Ja, diese Zeit, in der der Pharao dem Volk Gottes wohlgesonnen war, die ist vorbei. Das Volk Gottes lebt jetzt in Sklaverei und in Unterdrückung. Und Mose als ein Teil dieses Volkes lebt aber jetzt am Hof, auch bei Pharao. Und es sind jetzt 40 Jahre ins Land gegangen und es ist jetzt für ihn an der Zeit, und das war damals durchaus üblich, dass man das nicht früher getan hat, auch offiziell als Sohn der Tochter Pharaos adoptiert zu werden. Er sollte legitimer Sohn der Tochter Pharaos werden. Auch dazu wissen wir nicht allzu viel, aber man hat schon früh, auch in der Antike, überlegt, ja, vielleicht war es ja tatsächlich so, dass dieser Pharao gar keine Söhne hatte, sondern nur diese Tochter. Und vielleicht sollte er auch noch zum legitimen Nachfolger des Pharao vorbereitet werden. Das ist durchaus denkbar, wir wissen es nicht, wir können es nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber er sollte ein Kronprinz werden. Und mit all dem, was damit verbunden ist, an Chancen und Möglichkeiten. Und so befindet sich Mose jetzt in einer ganz ähnlichen Lage wie Josef, aber Gott hat eine andere Aufgabe für ihn. Josef nutzt die Macht Ägyptens zum Wohl von Gottes auserwählten Volk, aber Mose muss sich der Macht Ägyptens genau zu demselben Zweck nun widersetzen. Zum Dienst für das auserwählte Volk. Und in Moses Herzen lebt jetzt derselbe Glaube weiter, den ihm seine Eltern vorgelebt haben. Und in ihm bewahrheitet sich so schön, hier in diesen wenigen Versen lesen wir das, was wir in Sprüche 22, Vers 6 finden. Er ziehe den Knaben seinem Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, wenn er älter wird. Mose bewahrt diesen Glauben seiner Eltern. Amram und Jochebed haben diese Zeit als Eltern genutzt, die sie hatten, um Mose im wahren Glauben zu unterweisen und in einem furchtlosen Glauben, den sie selbst gelebt haben. Auch hier wissen wir nicht, wie groß dieses Zeitfenster war. Es war sicher mehr natürlich als diese 3 Monate. Und dann sollte ja Jochebed nochmal so als Amme dienen, obwohl sie die Mutter war. Ja, und dann hat es eben so eine Weile gedauert, bis dann Mose aber schon als junger Knabe an den Hof genommen wird zu der Tochter Pharaos. Vielleicht hat er aber auch dann immer noch so ein bisschen Kontakt zu seiner alten Amme, die ja in Wirklichkeit seine Mutter war. Aber er weiß offensichtlich um seine Herkunft, er weiß um den wahren Glauben und er lebt diesen Glauben. Und er kennt den furchtlosen Glauben seiner Eltern und folgt ihrem Vorbild. Und sein furchtloser Glaube bringt ihn nun dazu, eine Entscheidung zu treffen, die niemand verstehen kann, der nicht genau denselben Glauben in seinem Herzen hat. Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Mose ist groß geworden, heißt es hier. Mit 40 Jahren ist er jetzt groß geworden und kann eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen. Aber er ist auch groß geworden, was seine weltliche Stellung angeht, seinen Reichtum, ja sogar seine Aussicht auf weltliche Macht. Er ist ein Großer. Er sitzt in der Zentrale der Macht. Er hat jeden Wohlstand, den man sich damals nur denken kann. Und an diesem Punkt in seinem Leben entscheidet sich Mose für ein reines Gewissen vor Gott. Und er bricht mit diesem höfischen Leben. Aus weltlicher Sicht ist das nicht nachvollziehbar. Von einem weltlichen Standpunkt aus betrachtet, opfert Mose alles für nichts. Und von einem geistlichen Standpunkt aus betrachtet, opfert er nichts für alles. Im Glauben folgt er lieber Gott, als seiner innewohnenden Sünde zu befriedigen. Und er verweigert sich König Pragmatismus, um ein kleines, reines Gewissen zu bewahren. Mose folgt dabei aber keinen irgendwelchen unüberlegten emotionalen Impulsen und Empfindungen. Heute habe ich mich mal so gefühlt, ich breche jetzt mit dem Hof. Ich werde jetzt Hippie, ich rück aus. Ja? Mose handelt überlegt. Er denkt nach und er trifft eine wohlabgewogene Entscheidung. Und er nennt hier drei triftige Gründe, die hinter dieser krassen Entscheidung steht, die kein Mensch verstehen kann, der nicht im Glauben lebt. Die kein Mensch verstehen kann, der nach Reichtum und Macht und Wohlstand in dieser Welt strebt. Denn Mose hatte das und er gibt das auf, um es einzutauschen gegen das genaue Gegenteil. Drei Gründe veranlassen ihn die Verlockung der Sünde hinter sich zu lassen und mit ihr zu brechen, um diesem komfortable, bequeme Leben am Hof seiner Ziehmutter hinter sich zu lassen. Ein erster Grund. Lieber Solidarität mit Gottes Volk als vergängliche Sünde. Lieber Solidarität mit Gottes Volk als vergängliche Sünde. Mose erkennt für sich, wie wichtig es für ihn ist, Teil des Volkes Gottes zu sein, Teil der Gemeinde Gottes in dieser Welt zu sein, koste es, was es wolle. Vers 25. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Und er wägt hier ab. Er überlegt, was hat das Volk Gottes zu bieten? Und es hat es schlimmstenfalls zu bieten: Plage, Not. Und er überlegt, was hat diese Welt zu bieten? Und bestenfalls zu bieten: flüchtige Lust der Sünde. Und er zieht es vor, das Schlimmste auf der einen Seite gegen das Beste auf der anderen Seite einzutauschen. Wieso tut er das? Was bewegt ihn zu einer solchen Entscheidung? Nun, der weltliche Genuss der Sünde ist vergänglich. Er ist zeitlich. Er ist nichtig. Das ist mal schön für den Augenblick, aber es hält nicht. Es hält nicht lange an. Was hat das Leben unter der Sonne in dieser Welt zu bieten? Der Prediger Salomo denkt darüber nach im Buch der Prediger und erwähnt es mehrmals. Er sagt es: am Ende des Tages alles nur ein Haschen nach Wind. Egal, was du probierst in dieser Welt. Das ist wie wenn du Wind fangen willst. Zeitlicher Genuss, mal schön, aber hält nicht. Hat keinen Bestand. Es vergeht, es zerrinnt. Das können wir ja im Augenblick auch wieder sehr schön exerziert sehen. Ja, bitte freut euch über jedes Tor, das geschossen wird. Ich will euch das nicht madig machen. Aber wir sehen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, das im Moment feiern und Europameisterschaft. Und da wird gejubelt und gemacht und getan und gefeiert. Wen interessiert es in 10 Jahren? Es ist vergänglich. Spätestens in 4 Jahren beim nächsten Turnier fängt wieder alles von vorne an. Es hat keinen dauerhaften Bestand. Aber nochmal als Disclaimer, ja, es ist nichts Sündiges daran, Fußball zu gucken und sich dran zu freuen. Also das will ich jetzt damit gar nicht sagen, aber das ist, was die Menschen halt in dieser Welt haben. Daran können sie sich freuen. Mehr nicht. Und es vergeht. Es vergeht. Sünde ist im Vergleich mit Leid, Not und Plage auf jeden Fall die schlechtere Wahl. Denn Sünde ruiniert uns auf ewig. Sünde trennt uns von Gott. Das Leid, die Trübsal, die Not, die man vielleicht als Volk Gottes in dieser Welt erfährt, trennt uns nicht von Gott. Und deshalb ist die größte Trübsal, die größte Not, die man als Volk Gottes erfahren kann, der kleinsten Sünde vorzuziehen. Leiden ist nur für den Körper unangenehm, für das Leben im Diesseits, aber Sünde quält die Seele auf ewig. Das Übel des Leidens hält nur einen Augenblick, das Übel der Sünde ewig. Es ist besser, kurze Zeit Leid zu ertragen, als für immer das Übel der Sünde ertragen zu müssen. Und so wird ein von Gottes Geist und von Gottes Gnade regiertes Herz die größte Bedrängnis der kleinsten Sünde vorziehen. Und das tut Mose hier. Er sagt lieber, erleide ich diese Not und die Schmach des Volkes Gottes und habe daran Anteil, als diese vergängliche Sünde, die mir hier angeboten wird am Hof. Die kleinste Sünde ist eine Übertretung von Gottes Gesetz. Das größte Leid, naja, das macht uns vielleicht etwas Not. Das schmälert unser Glück. Das lässt unserem Wohlstand vielleicht etwas zurückgehen. Aber es wendet sich nicht gegen Gott. Ein betrübter Zustand kann mit Gottes Liebe ganz im Einklang sein, aber ein sündiger Zustand niemals. Leid kann gut sein. Sünde ist niemals gut. Es gibt nichts, was den Menschen mehr entwürdigt als die Sünde. Leiden können von Gott kommen. Die Sünde kommt immer vom Teufel. Und so trifft Mose eine gut überlegte und richtige Entscheidung. Ja, so heißt es hier, zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Mose entscheidet sich bewusst gegen die Sünde und nimmt dabei in Kauf, dass das für ihn Leid bedeuten würde. Das Volk Israel lebt in Sklaverei, Unterdrückung. Es ist Gottes Volk. Dabei steht auf der anderen Seite der Sünde nicht nur das Leiden, sondern vor allem diese Solidarität mit Gottes Volk, das Dazugehören zu Gottes Volk. Und Mose weiß genau, das ist es, was ich brauche. Ich muss mich zu Gottes Volk halten. Ich muss Teil der Gemeinde Gottes in dieser Welt sein. Er braucht Gottes Volk und er will zu Gottes Volk gehören. Das ist viel, viel, viel wichtiger als irgendein wohlhabendes Leben. Die Sünde, der Mose abschwört, ist der Abfall vom Glauben, den Mose vollzogen hätte, hätte er sich am königlichen Hof auf den zurückgezogen, anstatt sich mit dem Volk Gottes in dieser Welt verbunden. Und er schließt sich lieber solidarisch dem Volk Gottes an, koste es, was es wolle, als irgendwie so zu versuchen, ach, ich lebe mal so meinen Glauben, auch im Wohlstand, so am Hof, wo es dann doch auch sündig ist und macht es so privat für mich allein. Er weiß, das geht nicht. Und schon gar nicht in Ägypten in dieser Situation und dieser Zeit, wo man Pharao auch als Gott verehrt hat. Er hätte andere Menschen zum Götzendienst verleiten müssen. Er sagt, es geht nicht. Entweder bin ich Teil von Gottes Volk, koste es, was es wolle, oder ich habe mein gechilltes Wohlstandsleben, aber auch ewige Verdammnis. Mose solidarisiert sich mit Gottes Volk. Und da ist er im Vergleich zu seinem Leben am Hof unfassbar viel niedriger gestellt und schlechter gestellt. Aber das ist ihm die Sache wert. Und niemand soll jemals am niedrigen, einfachen und verfolgten Zustand der Gemeinde Anstoß nehmen. Das ganze Volk Gottes und das einzige Volk, das er damals in der Welt hatte, ist nur eine Schar von Ziegelmachern, die unter harten und grausamen Zuchtmeistern stehen. Wer zum Volk Gottes gehören will, muss sein Los unter sie werfen. Und das tut Mose. Mose weiß, wie wichtig es für ihn ist, Teil der Gemeinde Gottes zu sein. Und das hat auf der anderen Seite auch es bringt ihn ja auch im Glauben tatsächlich voran. Denn durch die Gemeinschaft der Gottesfürchtigen haben wir Anteil an den Gnadengaben der anderen. Wir haben heute früh schon mal über das Singen nachgedacht, wo wir einander dienen. Ja, das erfahren wir nur, wenn wir da sind, wo Gottes Volk ist. Wir haben auch Anteil an ihren Gebeten und an dem Segen Gottes, der auf Gottes Volk ruht, egal wie gut es ihm geht. Und das allein sollte genügen und uns dazu bringen, diese gesegnete Gemeinschaft in der sichtbaren Gemeinde Gottes in dieser Welt allem anderen vorzuziehen. Und Mose denkt genau darüber nach und bedenkt das und er tut genau diesen Schritt. Er sagt, ich will Teil der Gemeinde Gottes in dieser Welt sein. Selbst in dieser Zeit Unterdrückung, der Not, der Verfolgung, der Sklaverei. Der Preis, den Mose dafür bezahlt, zum Volk Gottes zu gehören, ist unfassbar groß. Aber dieser Preis ist es wert. Lieber Solidarität mit Gottes Volk, lieber Teil in Gottes Volk zu sein, als den vergänglichen Genuss der Sünde. Mose macht diese Rechnung auf. Und er sagt, das ist nichts, mit nichts aufzuwiegen, Teil der Gemeinde Gottes zu sein. Was nichts aufzuwiegen, was diese Welt zu bieten hat. Und ihm stand alles offen. Eine zweite Überlegung. Lieber Schmach des Christus als Ägyptens Schätze. Mose macht für sich eine Rechnung auf. Was ist mehr wert? Jesus Christus oder Ägypten? Ja, noch mehr. Die Schmach des Christus. Die Verachtung. Oder die Schätze Ägyptens. Beides legt er auf eine Waage mit einem eindeutigen Ergebnis. Vers 26. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Achtung, auch das ist kein Geheimnis. Die Ägypter waren extrem reich. Gerade am Hof des Pharao. Ich weiß nicht, ob mal von euch jemand so diese Tutanchamun-Ausstellung gesehen hat oder so, ja, wo man mal so ein unversehrtes Grab gesehen hat, was da Gold war, Edelsteine, Reichtum, unfassbar. Mose sagt, das ist nichts wert im Vergleich zur Schmach des Christus. Die Schmach des Christus umfasst größeren Reichtum, als alle Truhen Ägyptens bergen können. Aber was ist diese Schmach des Christus eigentlich, für die sich Mose da entscheidet? Also unser Schreiber erklärt es hier eigentlich gar nicht wirklich näher. Und es ist auch kein Wunder, dass sich so die Ausleger auch nicht ganz einig sind, wie es genau zu verstehen ist. Was könnte damit gemeint sein? Nun, im Neuen Testament finden wir häufiger den Gedanken, dass wir als Gemeinde Jesu Christi Anteil haben an den Leiden Christi. Ich will nur ein Beispiel nennen, 1. Petrus 4, Vers 13. Schreibt der Apostel, freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Also ihr habt Anteil an den Leiden Christi, heißt es dort. Die Gemeinde Jesu, die bedrängt wird, die verfolgt wird, die Not und Unterdrückung erleidet, hat Anteil an dem Leiden Christi. Das lehrt uns das Neue Testament auch an anderen Stellen. Das war jetzt nur eine herausgegriffen. Aber unser Vers geht jetzt noch einen gewaltigen Schritt weiter. Mose lebt zur Zeit des Alten Bundes. Er lebt im Alten Testament. Also er ist ja fast im Begriff für Altes Testament. Und er erleidet bereits die Schmach Christi als Teil des Volkes Gottes, als Teil der Gemeinde Jesu. Das unterstreicht hier so, dass die Gemeinde des Alten und des Neuen Bundes zusammengehören und eine Einheit bilden. Gottes Volk in dieser Welt, Gottes sichtbare Gemeinde in dieser Welt. Jesus Christus identifiziert sich mit seinem Volk. Wenn sein Volk leidet, wenn seine Gemeinde leidet, wenn sie unterdrückt wird, dann ist es sein Leiden. Das betrifft ihn persönlich. Ich denke, jeder von uns kennt diese Begebenheit, als Paulus wutschnaubend die Gemeinde verfolgt und nach Damaskus geht und Christus ihm begegnet in dieser Offenbarung vor Damaskus. Und was sagt Jesus zu ihm? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er sagt nicht, Saul, Saul, was verfolgst du meine Gemeinde? Wer die Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt bedrängt und verfolgt, verfolgt Christus. Und dieses Leid, das die Gemeinde erfährt, ist Leiden Christi. Und genau davon spricht ja auch dieser Vers hier im Zusammenhang. In Vers 25, er zog es lieber vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, und dann hier, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt. Diese Plage des Volkes Gottes, das ist die Schmach des Christus, die er damals abgewogen hat. Christus und die Gemeinde werden von Anfang an als ein einziger mystischer Leib betrachtet, sodass das, was der eine durchgemacht hat, auch für den anderen gilt. Alle Leiden des Gottesvolkes um Christi willen werden als seine Schmach bezeichnet. Und das ist viel wertvoller, sagt Mose, als all die Schätze Ägyptens. Und in diesem Leiden um Christi willen, in dieser Schmach des Christus, ist Mose tatsächlich Christus selbst auch in einem ganz besonderen Maß ähnlich. Denn von Jesus Christus lesen wir dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 12, Vers 2, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes, des Thrones Gottes. Christus hat die Schande nicht geachtet. Er hat sie auf sich genommen. Und Mose tut das im Alten Bund als Teil des Volkes Gottes, das genau diese Schande mit Christus erlebt. Wie Christus tauscht Mose die Freude, die er hätte haben können, gegen das Ertragen von Entbehrung mit Gottes Volk ein. Die Schmach, die er auf sich nimmt, ist Leiden, das er für die Sache Christi erträgt. Und zwar in diesem besonderen Sinn, dass er sich mit dem Volk Gottes identifiziert und seine Not und Anfechtung teilt. Mose erkennt, wie viel wertvoller es ist, mit Christus, mit seinem Volk verbunden zu sein, als weltlichen Wohlstand zu genießen. Und das bringt ihn dazu, sich der Welt zu entsagen und sich ganz Christus zu verschreiben. Und sich ganz seiner Gemeinde zu verschreiben und mit ihr zu verbinden. Jesus lehrt uns das einmal in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mose kann nicht am Königshof bleiben und gleichzeitig zu Gottes Sklavenvolk gehören. Mose kann nicht den Wohlstand und die Macht des Königshofs genießen und zugleich den Genuss der Sünde auskosten und zugleich ein Teil des Leibes Jesu Christi sein. Das geht nicht zusammen. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder Reichtum, Macht, Wohlstand, Götzendienst, vergängliche Sünde am Hof oder Teil des Volkes Gottes, Teil Jesu Christi, wahrer Glaube. Das bringt uns zu dem dritten Grund, den Mose antreibt, mit der Sünde zu brechen. Ein dritter: lieber ein Schatz im Himmel als ewige Schulden. Mose hat seinen Blick fest nach vorn gerichtet, auf den Tag des Heils. Das heißt hier zum Ende von Vers 26, denn er schaute auf die Belohnung. Denn er schaute auf die Belohnung. Mose schaut weg von dem, was man erstmal vordergründig sieht, diese Schmach, diese Not, dieses Leid, das Gottes Volk in der Gegenwart erfährt. Und er blickt unverwandt, festen Blickes, auf die Belohnung. Mose lebt im wahren Glauben, wie er in Hebräer 11, Vers 1 beschrieben wird, hier am Anfang des Kapitels. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn von der Belohnung ist nichts zu sehen. Was zu sehen ist, ist ein versklavtes, unterdrücktes Volk. Aber er blickt auf diese Belohnung. Er blickt da weit hinaus. Er blickt auf die Belohnung, die Gott für die Seinen bereithält, auch wenn er sie nicht sehen kann. Und was macht er damit? Er sammelt sich einen Schatz im Himmel. Das ist auch, was Jesus in diesem Zusammenhang erwähnt, was ich gerade in der, aus Matthäus 6 vorgelesen habe. Ein paar Verse vorher, Vers 19 und 20, sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Könnt ihr das nicht sehen? Aber das ist die Belohnung. Das liegt vor euch. Und da blickt Mose hin. Er sammelt sich diesen Schatz lieber im Himmel, weil diese irdischen Schätze sind vergänglich, interessieren gar nicht. Die vergehen, die gehen kaputt. Das ist unsere Pflicht im Glauben und Gehorsam, auf diese zukünftige Belohnung zu blicken. Besonders in Zeiten der Verfolgung und in der Unterdrückung der Gemeinde, der wir angehören oder auch der wir angehören wollen. Die Schmach des Christus ist bitter, aber sie ist der Weg zur Herrlichkeit. Dieser ewige Schatz im Himmel, diese künftige Freude in Gottes Herrlichkeit ist Grund genug, den Blick unverwandt nach vorn zu richten. Lieber jetzt Armut, Not, Schande, Verfolgung, Bedrängnis, Leid, aber einen Schatz im Himmel, der nicht vergeht. Lieber dies als zeitlichen Genuss der Sünde und damit unbezahlbare, ewige Schulden, keinen Schatz im Himmel, sondern ein Schuldschein. Und so ist Moses Glaube auch ein Vorschatten noch einmal auf Christus, wie wir es gerade eben schon gelesen haben in Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen. Ja, er blickt auch auf diese Belohnung, auf die Herrlichkeit, die noch kommt, diese Hoffnung, die uns niemand rauben kann. Ja, um dieser vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Mose hat also drei gewichtige Gründe, um furchtlos und entschieden sich der Sünde zu verweigern. Er solidarisiert sich mit Gottes Volk. Er zieht die Schmach des Christus dem Reichtum vor und er sammelt sich einen Schatz im Himmel und blickt nach vorne, die Belohnung, die der Herr bereithält. Das weitere Glaubenszeugnis von Mose wollen wir dann in der nächsten Predigt zum Thema auch miteinander bedenken. Wir wollen uns jetzt aber noch einmal abschließend fragen, was bedeutet das für uns? Fürchte dich nicht. Glaube nur. Moses Glaubensvorbild spricht uns alle an. Egal wie alt wir sind, egal in welchen Lebensumständen wir leben, egal wie es uns gerade geht. Er ist ein Vorbild im Glauben, in einem furchtlosen, entschlossenen und entschiedenen Glauben. Aber ich will mal bei den Eltern in unserer Mitte beginnen. Furchtlos glaubende Eltern. Wir haben hier so ein schönes Glaubenszeugnis in den Eltern von Mose, von Amram und Jochebed. Wie gesagt, wir kennen ihre Namen, aber sie sind uns oft gar nicht so präsent, weil wir kennen Mose. Sie sind bei weitem nicht so prominent wie ihr drittes Kind, Mose, für den sie ihr Leben riskiert haben. Sie sind Gott mehr gehorsam als Menschen. Und dort, wo ihnen die staatliche Obrigkeit etwas gebietet, was klar gegen Gottes Gebot ist, verweigern sie mutig den Gehorsam. Mord ist keine Option. Sie sind nicht bereit, ihr Kind in den Nil zu werfen. Und das darf uns Eltern ermutigen, dass auch wir uns schützend vor unsere Kinder stellen, um sie vor allem zu schützen, was ihnen an Leib und Seele Schaden zufügen kann. Das ist unsere natürliche, aber auch von Gott gegebene Aufgabe, die wir als Eltern haben. Es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern das Beste zu geben, was sie kriegen können. Als Eltern ist es zuallererst unsere Aufgabe und Verantwortung, für das leibliche und geistliche Wohl unserer Kinder zu sorgen. Und wir brauchen hier auch in unserer Zeit immer mehr Mut und immer wieder Mut, um auch gegen den Strom zu schwimmen, wo es notwendig ist. Ich will nur einen Bereich ansprechen, wo wir vielleicht in unserer Zeit als Eltern wirklich sehr gefordert sind. Man nennt das Medienerziehung. Welche Bücher, welche Musik, welche Filme, welche Internetangebote möchte ich mein Kind nutzen lassen? Ihr Lieben, hier gibt es keine einfachen Antworten. Nicht das Medium ist das Problem, sondern der Inhalt. Aber es gibt hier sehr, sehr viel, was unseren Kindern nicht gut tut. Es gibt sehr viele Angebote, bei denen Sünde angepriesen wird oder als bagatellisiert wird. Es gibt sehr viel, wo auch okkulte Inhalte weitergegeben werden. Hier strömt ein Nil unserer Zeit an uns vorbei, in denen viele Eltern ihre Kinder werfen, ohne darüber nachzudenken. Wir brauchen viel Furchtlosigkeit, wenn wir gegen diesen Strom schwimmen wollen. Denn der Druck ist groß. Das ist nicht nur der Lehrer, der eine dämliche Lektüre verlangt zu lesen, wo vielleicht die Eltern sagen, nee, wollen wir gar nicht, dass unser Kind sowas liest. Es sind die Freunde, die sagen, hier, hast du das schon gesehen, hast du dies schon gemacht, hast du selbiges schon gekannt. Ja, es ist ein Druck, der enorm ist, der auf unseren Kindern lastet, wo wir als Eltern gefordert sind, furchtlos hier Wege zu finden, sie da zu erziehen und mit ihnen diese schwierige Zeit zu durchleben. Und nutzen wir auf der anderen Seite auch die Zeit, die wir haben. Mose hatte in seinen Eltern ein Glaubensvorbild. Ein Vorbild furchtloser Eltern, die nicht nur furchtlos waren, sondern furchtlos im Glauben. Mose muss schon in frühen Jahren die wesentlichen Glaubensinhalte gelehrt bekommen haben, von wem sonst als von seinen Eltern. Und vielleicht hatten sie wirklich nur ein sehr kleines Zeitfenster, um ihm die wichtigsten Dinge beizubringen, die es zu wissen galt. Aber Mose hat sie mit Gottes Gnade nie vergessen. Nutzen wir die Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, um sie im Glauben zu unterrichten. Nutzen wir all die Mittel, die uns dabei helfen, wie zum Beispiel die Lehre, dass wir ihnen einen Katechismus beibringen, sie den auswendig lernen lassen und abfragen, Bibelverse lernen, Familienandacht machen, mit ihnen über den Glauben sprechen, mit ihnen beten. Nutzen wir diese Zeit. Ich bin jetzt noch nicht extrem alt, aber wir haben ja verschiedene Altersklassen bei unseren Kindern. Die sind schneller erwachsen und auch aus dem Haus, als man denkt. Und du hast dieses Zeitfenster, in dem du da bist, als Vater, als Mutter, um für ihre Seelen zu sorgen. Lasst uns aber vor allen Dingen unseren Kindern selbst ein authentisches Glaubenserzeugnis von furchtlosem Glauben vorleben, das sie prägt und das ihnen lange vor Augen steht und das sie nie vergessen werden, auch wenn wir einmal nicht mehr hier sind in dieser Welt. Ein zweites, ich möchte auch gerne mich an die Kinder wenden, furchtlos glaubende Kinder. Könnt ihr Kinder schon an Jesus glauben? Können Kinder glauben? Können Kinder furchtlos glauben? Ihr wisst es, ja. Jesus ist umgeben von Jüngern. Die sind so alle so erwachsen. Die denken, Kinder können das nicht. Kinder verstehen das nicht. Aber wisst ihr, was Jesus macht? Er nimmt eines von diesen Kindern und stellt es in diese Mitte von seinen erwachsenen Jüngern und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Guckt euch ein Kind an. Wisst ihr was, ihr Kinder? Ihr könnt oft viel besser glauben als die Erwachsenen. Ihr könnt euch viel leichter Jesus anvertrauen. Das fällt euch oft leichter als Erwachsenen, die immer noch ein Wenn und Aber irgendwo kennen. Und Jesus sagt, mach das. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Komm zu Jesus. Und ihr Kinder, die ihr hier seid, ihr habt Eltern, die an Jesus glauben, die Jesus im Glauben nachfolgen. Eure Eltern sind euch auch ein Vorbild. Und seht, wie Mose dieses Glaubensvorbild seiner Eltern weiterträgt. Er tritt in ihre Fußstapfen. Amram und Jochebed waren furchtlos gläubig und Mose ist es nicht minder. Und das darf euch Kinder ermutigen, ebenfalls den Glauben weiterzutragen, den euch eure Eltern vorleben. Und ihr habt es bestimmt nicht immer leicht, vor allen Dingen die etwas älteren Kinder. die nicht mehr nur zu Hause sind. Seid in der Schule, seid vielleicht im Sportverein, wo auch immer, ihr habt Freunde. Und da braucht ihr manchmal ganz schön viel Mut, euren Glauben an Jesus nicht zu verstecken. Nehmt euch Mose zum Vorbild. Nehmt euch Mose zum Vorbild und fürchtet euch nicht. Glaubt nur. Und wisst ihr was? Der Herr wird das segnen. Mose hinterlässt aber nicht nur den Eltern und den Kindern besonders Vorbild, er hinterlässt eigentlich jedem von uns, aber auch besonders vielleicht den jungen und unverheirateten Jüngern Jesu ein großes Glaubenszeugnis. Und das ist ein drittes und letztes hier bei den Überlegungen, furchtlos glaubende Jünger Jesu. Mose steht die Welt offen. Aber was die Welt zu bieten hat, ist vergänglich. Es hat keinen bleibenden Wert. Es hat nichts Bestand, was hier in dieser Welt existiert. Was jetzt groß und wichtig ist, ist morgen egal. Können wir tatsächlich nach Ägypten gucken? Da stehen zwar noch diese Bauruinen von den Pyramiden, die sind auch fertig geworden, aber sind heute Touristenattraktionen. Ansonsten völlig nutzlos, sinnlos. Was ist noch über? Nichts. Mose begreift, dass wahrer Glaube seinen Preis fordert. Und er begreift, dass egal wie hoch dieser Preis ist, er es wert ist. Mose begreift, dass er diesen Glauben auch nicht nur irgendwie privat für sich allein leben kann. So, ich hole mir das beste Internetangebot und livestreame das für mich nochmal irgendwo und bleib bei mir zu Hause. Sondern er begreift, wie wichtig es für ihn ist, dass er als Teil des Volkes Gottes im Glauben lebt. Er braucht die Gemeinde. Als Mann vom Hof mit hoher Bildung braucht er die geistliche Gemeinschaft mit den versklavten Ziegelbrennern. Mose merkt das. Und er weiß das und er entscheidet sich entsprechend. Er begreift, dass ein Leben im Glauben, er das nur dann führen kann, wenn er auf diesen zeitlichen Genuss der Sünde verzichtet. Wenn sein Fokus weggeht von diesen Dingen, die ihm bisher vor Augen gestellt wurden, die Bildung in Ägypten und der Reichtum Ägyptens und die Macht Ägyptens. Er merkt, dass es nicht zusammengeht. Er muss sich entscheiden. Er muss diesen zeitlichen Genuss der Sünde hinter sich lassen, wenn er Teil sein will im Volk Gottes. Und Mose begreift, wie er mit furchtlosem Glauben alles aufgeben muss, was diese Welt zu bieten hat. Macht, zeitlichen Genuss der Sünde, Bequemlichkeit, Reichtum, Wohlstand. Und ihr Lieben, wenn wir um Erweckung beten, dann möchte Gott bei uns selbst anfangen. Lebe ich einen solchen kompromisslosen und furchtlosen Glauben? Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Bekenne ich mich so unerschrocken zu Jesus Christus, wie die Eltern des Mose und Mose selbst? Später ruft uns der Schreiber des Hebräerbriefs noch einmal dazu auf, in Kapitel 13, Vers 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, zu Jesus, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Lasst es uns genauso machen, wie es Mose getan hat. Rücken wir unsere Prioritäten zurecht. Was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich am Ende des Tages? Was zählt, wenn der Herr wiederkommt? Habe ich einen Schatz im Himmel? Habe ich hier in dieser Welt mich mit Gottes Volk solidarisiert und Anteil an seiner Gemeinde? Und nicht nur als User und Empfänger, sondern als Teil, der mitträgt, der Teil der Gemeinde ist, der mit Jesus zusammen leidet. Oder versuche ich irgendwie, die Dinge zu verbinden, die sich nicht verbinden lassen? Bin ich bereit, so unerschrocken und furchtlos zu glauben, wie Moses Eltern, wie Moses selbst? Ist mir die Schmach Christi mehr wert als die Schätze dieser Welt? Möge der Herr uns einen solchen Glauben schenken. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, Moses Glaubensvorbild fordert uns heraus. Wir haben in unserer natürlichen Neigung so viele Dinge in dieser Welt, die uns gut gefallen und die uns manchmal den Fokus wegnehmen von der Belohnung, von unserer himmlischen Berufung, von dem Schatz im Himmel, den wir sammeln sollen. Weg auf Dinge, die doch vergänglich und nichtig sind. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, verhilf uns zu einem solch furchtlosen und entschlossenen und entschiedenen, kompromisslosen Glauben, wie ihn uns Mose vorgelebt hat und auch seine Eltern. Und dort, wo der Glaube schwach ist, Herr, halte und trage uns. Aber belebe uns auch aufs Neue, gerade auch als Teil des Volkes Gottes, dass wir im Dienst aneinander uns Ermutigung und Stärkung sind und unseren Blick nach vorn richten für den Tag, an dem du wiederkommst. Darum beten wir auch, Herr, komme bald. Amen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.